erste Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurfs zur Stabilisierung des Rentenniveaus und zum Aufbau eines Generationenkapitals für die gesetzliche Rentenversicherung, sowie Beratung des Antrags der Fraktion der AfD mit dem Titel Für eine sichere Rente unserer Kinder, Junior Spardepot, und Beratung des Antrags der Gruppe BSW mit dem Titel Von Österreich lernen, eine gute Rente für alle. Für die Aussprache wurde eine Dauer von 68 Minuten vereinbart. Ich eröffne die Aussprache, und zuerst hat das Wort für die Bundesregierung der Bundesminister für Arbeit und Soziales, Hubertus Heil.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir leben zweifellos in stürmischen Zeiten, und angesichts vieler Veränderungen, auch mancher Krisen, haben viele Menschen große Sorgen und suchen nach Sicherheit. Wir müssen heute hier deutlich sagen, dass der Staat, dass die Politik nicht alle Sicherheit geben kann im Leben. Aber bei den großen Fragen dieser Zeit, bei den großen Fragen, die Menschen sich stellen, ist es unsere Verantwortung als Bundesregierung, auch als Deutscher Bundestag, den Menschen Sicherheit zu geben. Und das betrifft vor allen Dingen auch die Sicherheit im Alter. Und genau das, meine Damen und Herren, tun wir mit dem Rentenpaket 2. Das Fundament der Alterssicherung in Deutschland ist und bleibt die gesetzliche Rente. Wir werden als Bundesregierung auch dafür sorgen, dass es mehr Betriebsrenten gibt. Der Gesetzentwurf ist auf dem Weg, vor allen Dingen damit Menschen mit geringem Einkommen auch eine betriebliche Altersvorsorge bekommen. Der Bundesfinanzminister wird auch vorschlagen, die private Altersvorsorge zu reformieren und zu stärken. Aber, meine Damen und Herren, für die meisten Menschen in diesem Land ist die wichtigste und für viele Menschen übrigens die einzige Absicherung im Alter die gesetzliche Rente. Das gilt besonders in Ostdeutschland. Und trotz aller Veränderungen und Umbrüche in den letzten Jahren und Jahrzehnten können und müssen wir feststellen, dass die gesetzliche Rente, das solidarische gesetzliche Rentenversicherungssystem, die wichtigste Sicherheit im Alter gibt. Und genau das muss in Zukunft auch der Fall sein. Meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen sagen, für wen wir das machen. Denn in dieser Diskussion wird oft darüber gesprochen, dass der Jung gegen Alt ausgespielt wird. Genau das ist nicht unser Ansatz. Ja, es ist richtig. Es geht auch um die 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner von heute. Es geht um den Respekt vor ihren Lebensleistungen. Es ist ganz klar, dass diese Menschen mit ihrer Arbeit nicht nur unser Land aufgebaut haben, die deutsche Einheit gestaltet haben. Sie haben Beiträge gezahlt, und sie haben sich eine ordentliche Rente redlich verdient. Das ist kein Almosen des Staates, das ist das Ergebnis ihrer Lebensleistung. Und auch für diese Menschen machen wir diese Reform, meine Damen und Herren. Es geht aber vor allen Dingen auch um die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von heute, um die Menschen, die jeden Tag aufstehen und hart arbeiten. Es geht um die Sicherheit für die arbeitende Mitte. Es geht darum, dass, wenn sie heute arbeiten und Beiträge zahlen, sie am Ende ihres Erwerbslebens auch ordentlich abgesichert sind. Und ja, meine Damen und Herren, es geht auch um die junge Generation, die das Erwerbsleben noch vor sich hat, die jetzt den Staffelstab übernehmen wird, die reinklotzen wird. Das Grundversprechen, dass man nach einem Leben voller Arbeit im Alter ordentlich abgesichert ist, das gilt es jetzt für alle Generationen zu erneuern und nicht Generationen gegeneinander auszuspielen, meine Damen und Herren. Ich habe Ihnen gesagt, für wen wir das machen. Für alle Generationen, die sich im Alter auf dieses Versprechen verlassen müssen. Aber wir machen es auch mit sehr konkreten Maßnahmen. Und ich will kurz sagen, was Teil dieses Rentenpakets 2 ist. Es geht um drei Elemente. Es geht darum, dass wir das Rentenniveau dauerhaft stabil halten, und zwar für alle Generationen. Es geht konkret bei dem Thema Rentenniveau darum, dass die Renten zukünftig weiterhin der Lohnentwicklung folgen. Wenn wir das übrigens nicht tun würden, dann sinkt die Kaufkraft der Rentnerinnen und Rentner gegenüber den Beschäftigten, zu Deutsch, sie werden ärmer. Und das werden wir nicht zulassen, meine Damen und Herren. Deshalb wird das Rentenniveau dauerhaft gesichert. Zweitens, wir treffen Zukunftsvorsorge. Wir legen mit dem Generationenkapital heute Geld vernünftig an, um in den Zeiten, in denen die Demografie für das Rentenversicherungssystem besonders herausfordernd ist, und das ist die zweite Hälfte der 30er Jahre, dafür zu sorgen, dass wir Beitragsanstiege abdämpfen können. Das stabilisiert die gesetzliche Rente. Das haben wir in der Koalition vereinbart, und das ist ein vertretbarer und vernünftiger Weg, meine Damen und Herren. Und drittens, meine Damen und Herren, schaffen wir mit den Formulierungshilfen im Rahmen des Wachstumspakets, die die Bundesregierung auf den Weg gebracht hat, weitere Anreize für flexible Übergänge in den Ruhestand. Das ist mir wichtig, denn das Wort flexibel ist wichtig, wenn wir über Übergänge in den Ruhestand reden. Denn die Arbeits- und Lebensbiografien von Menschen sind sehr unterschiedlich. Ich möchte mich in diesem Zusammenhang mit einigen Alternativen auseinandersetzen, die da diskutiert werden. Ich habe es vorhin gesagt, wir wollen mit dem Rentenpaket 2 in der gesetzlichen Rente den Generationenvertrag, die solidarische Rente, erneuern. Aber mir ist sehr bewusst, dass es in diesem Land auch politische Kräfte und Interessenvertreter gibt, die den solidarischen Rentenvertrag der gesetzlichen Rentenversicherung kündigen wollen. Die wollen, dass wir das Ganze privatisieren. Die wollen, dass wir die Lasten der Finanzierung der Rente einseitig auf Arbeitnehmer und Arbeitnehmer abschieben. Die wollen, dass wir die gesetzliche Rente zugunsten von Finanzprodukten zurückdrängen. Das ist nicht der richtige Weg, und ich halte ihn auch nicht für verantwortlich. Und ich mache das auch klar am Beispiel dessen, was an Debatten los ist über das Thema Lebensarbeitszeit in Deutschland. Ich habe vor kurzem in Eisenhüttenstadt eine Frau getroffen, die arbeitet seit 1983 im Schichtdienst. Und die hat mich gefragt, ob es weiterhin dabei bleibt, dass sie, wenn sie 64 oder 65 Jahre alt ist, sie nach 45 oder über 45 Jahren Versicherungszahlungen abschlagsfrei in Rente gehen kann. Diese Frau hat früh angefangen zu arbeiten, mit 16, 17, ganz viele Menschen in Deutschland, die eine berufliche Ausbildung gemacht haben. Und wenn die 45 Versicherungsjahre voll haben, dann soll es dabei bleiben, dass sie weiterhin mit 64 oder 65 abschlagsfrei in Rente gehen können. Es gibt welche, meine Damen und Herren, und ich gucke Richtung CDU, die diese Rente für langjährig Versicherte, es geht nicht um eine Rente mit 63, sondern die Rente für langjährig Versicherte abschaffen wollen. Wir werden diesen Weg nicht gehen. Es wären Rentenkürzungen für viele fleißige Menschen, wenn wir das abschaffen würden. Das werden wir nicht tun. Die CDU hat das ein bisschen schwiemelig in ihrem Grundsatzprogramm ausgedrückt, dass sie die Regelaltersgrenze an die Lebenserwartung koppeln will. Ich übersetze das mal ins Deutsche. Sie wollen über 67 hinaus das gesetzliche Renteneintrittsalter erhöhen. Und da sage ich, das machen wir nicht mit. Wer will und kann, soll länger arbeiten. Und dafür werden wir auch finanzielle Anreize setzen mit den Formulierungshilfen. Aber eine Erhöhung des gesetzlichen Renteneintrittsalters über 67 hinaus auf 68, 69, 70 ist wirklichkeitsfremd, weil viele Menschen in der Pflege, im Handwerk, im Handel, in vielen anderen Bereichen das nicht erreichen werden. Für die hieß es Abschläge und Rentenkürzungen. Das ist nicht der richtige Weg. Flexible Übergänge ja, die Erhöhung des gesetzlichen Renteneintrittsalters nein, meine Damen und Herren. Und zum Schluss möchte ich einmal die Gelegenheit nutzen, mich ganz herzlich bei den Kolleginnen und Kollegen in der Koalition zu bedanken. Namentlich beim Bundeskanzler, aber auch beim Vizekanzler Habeck und ausdrücklich auch bei Christian Lindner. Denn dieses Rentenpaket 2 ist nicht die Federführung des Bundesarbeitsministeriums allein, sondern es ist das Bundesfinanzministerium und das Arbeitsministerium. Und ich sage, trotz einiger Debatten, die hier sind, wir haben eine gemeinsame Verantwortung, noch in dieser Legislaturperiode für das Alterssicherungssystem die Weichen weit über die heutige Zeit hinauszustellen, damit sich alle Generationen auf die Rente verlassen können, die Jüngeren, die Mittleren und auch die Älteren. Herzlichen Dank.
Als Nächster hat das Wort für die CDU-CSU-Fraktion Hermann Gröhe.
Frau Präsidentin, Herr Minister, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ihr sogenanntes Rentenpaket ist vor allen Dingen eins: eine verpasste Chance für Verlässlichkeit im Generationenvertrag, die Bewertung der fehlenden finanziellen Tragfähigkeit Ihrer Leistungsversprechung in der Wissenschaft ist völlig eindeutig. Es ist albern, sich für dieses sogenannte Paket hier selber zu loben. Vor allem aber ist es eine verpasste Chance, die Rentenentwicklung, auch das ist Verlässlichkeit im Generationenvertrag, auf eine breite parlamentarische Mehrheit zu stellen. Früher sprach man vom Rentenkonsens. Wir sind zu einer solchen Zusammenarbeit bereit. Wir haben dem Rentenpaket 1 zugestimmt, als es um die Angleichung von Ost-West-Renten, um bessere Erwerbsminderungsrenten geht. Sie hatten auch ein Werkzeug an der Hand für eine solche breite Mehrheit, den Bericht der von Ihnen selbst eingesetzten Rentenkommission in der letzten Legislaturperiode. Darin war vorgeschlagen, die Leistung in konkreten Zeiträumen und in konkreten Korridoren zu überprüfen. Damit hätten wir einen Weg geschaffen, zugleich mit einer kraftvollen Verbesserung, wie sie die CDU vorschlägt, einer individuellen kapitalgedeckten Zusatzversorgung mit besonderer Unterstützung niedriger Einkommen, eine auskömmliche Altersversorgung sicherzustellen, ohne die Beitragszahlerinnen und Beitragszahler in unserem Land zu überfordern. Sie haben für diese Vorschläge gedankt und sie vom Tisch gewischt, weil Sie in Wahrheit nicht interessiert sind an einem solchen Konsens. Sie legen heute einen Vorschlag vor, bei dem eine der drei Koalitionsfraktionen erklärt, es sei so überhaupt nicht zustimmungsfähig. Und in einer seltenen Einmütigkeit sagt die Wissenschaft zu Ihren Plänen ein klares Nein. Bert Rürup, wahrlich ein Experte und ein Mitglied Ihrer Partei, sagt: Mir ist kein Experte bekannt, der Scholz Rentenpolitik für eine gute und richtige Idee hält. Kein Experte, sagt der Sozialdemokrat Rürup. Und Martin Werning warnt davor, die Dramatik der demografischen Entwicklung zu ignorieren. In einer Zeit, in der wir wieder um jeden Arbeitsplatz ringen müssen, ist Ihnen der Anstieg der Beiträge egal. In einer Zeit, in der jede Haushaltsaufstellung bei Ihnen ein Schwanken zwischen Verfassungsbruch und Koalitionsbruch ist, ist Ihnen der wachsende Bundeszuschuss egal. Das ist nicht Politik der Verlässlichkeit, das ist Politik nach dem Motto, nach uns die Sintflut. Und das ist das Gegenteil von Verantwortung. Sie interessieren sich nicht für die nächste Generation. Sie interessieren sich fürs nächste Wahlplakat. Und das ist schäbig gegenüber den jungen Leuten. Und dazu gehört, dass Sie bewusst die Unwahrheit behaupten über die Position der Union. Friedrich Merz hat wiederholt eine Rente mit 70 als Regelalterseintrittsgrenze abgelehnt, klar gesagt, dass das mit uns nicht zu machen ist. Sie erwecken wieder den gegenteiligen Eindruck. Wir ringen über die Frage, wie erhöhen wir die Rente? Wir wollen sie erhöhen. Sie verbreiten über Ihre Fraktion, dass wir sie kürzen wollen. Das ist Fake News Wahlkampf auf Fraktionskosten. Ich hoffe, der Bundesrechnungshof sieht sich dieses schäbige Spiel einmal an. Es gab eine Zeit, da haben Sozialdemokraten hier im Plenum Franz Müntefering und Ulla Schmidt den Rücken gerade gemacht und gesagt, der Nachhaltigkeitsfaktor ist ein Gebot rentenpolitischer Vernunft und der Generationengerechtigkeit. Heute wollen Sie den Nachhaltigkeitsfaktor entsorgen. Sie entsorgen damit auch die rentenpolitische Vernunft Ihrer eigenen Partei, meine Damen, meine Herren. Und es ist doch kein Zufall, dass ein liberaler Kollege sagt, Ihr Gesetz geht in die komplett falsche Richtung, wörtlich komplett falsche Richtung. Das ist nicht mit ein paar Schräubchen im Gesetzgebungsverfahren zu machen. Die Wissenschaft rechnet vor, ab welchem Jahrgang die junge Generation trotz steigender Renten dazu zahlt. Und deswegen macht es keinen Sinn, ein paar Schrauben zu drehen. Ihr Paket ist eine Mogelpackung. Es muss abgelehnt werden. Und ich kann den Liberalen nur zurufen, eure Überzeugung sollte auch euer Abstimmungsverhalten bestimmen. Denn wir brauchen einen Neustart in der Rentenpolitik. Und dafür ist es am besten, die Ampel geht in die Rente. Herzlichen Dank.
Als Nächster hat das Wort für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen Markus Kurt.
Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, nach dieser Rede des Schlechtmachens und Verunglimpfens der gesetzlichen Rentenversicherung muss man einige historische Dinge doch noch mal gleich zu Beginn klarstellen. Der von Ihnen hier genannte Experte Bert Rürup hat nämlich schon mal große Prognosen über die Zukunft der gesetzlichen Rentenversicherung gemacht, und zwar im Jahr 2003. Das war das zweite Jahr meiner Zugehörigkeit zum Deutschen Bundestag. Und damals sind Szenarien beschrieben worden, die dazu hätten führen müssen, dass wir jetzt einen Beitragssatz schon von weit über 20% haben. Das ist nicht eingetreten. Wir haben seit 2018 einen historisch niedrigen Beitragssatz von 18,6%, und das wird auch bis 2027 so bleiben. Der Bundeszuschuss zur Rente, den Sie jetzt hier als explodierend dargestellt haben, hat im Jahr 2003 einen viel höheren Anteil am Bundeshaushalt ausgemacht, als es heute der Fall ist. Wir werden bis 2045 nach den bisherigen Plänen wieder dahin zurückkehren, wo wir im Jahr 2004 waren, bei einem Anteil von etwa 30% des Bundeshaushalts, den der Bundeszuschuss ausmacht. Und der Anteil der Rentenausgaben am Bruttoinlandsprodukt, an der Wirtschaftsleistung, ich habe hier das schon mehrfach gesagt, merken Sie sich das doch endlich mal, ist sehr stabil geblieben die letzten 20 Jahre und wird es auch in Zukunft sein. Und auch im europäischen Vergleich ist es so, dass in Deutschland keineswegs überbordend große Anteile unserer Wirtschaftsleistung für die Rente ausgegeben werden. Stabilität auch hier seit 20 Jahren. Und das, obwohl die Zahl der Rentnerinnen und Rentner gestiegen ist. Das heißt also, wir haben eine sehr gute Voraussetzung und Ausgangsposition, jetzt endlich ein langfristiges Versprechen von Sicherheit und Stabilität für die Menschen zu machen. Ich glaube, das muss man sich schon mal überlegen. Und wenn man sagt, das ist alles nicht solide finanziert und dergleichen, hilft auch hier ein Rückblick auf die letzten 20 Jahre. Was wir lernen können, ist doch, dass es sich nicht lohnt, statisch alles fortzuschreiben, sondern wir haben in den letzten 20 Jahren in unterschiedlichen Konstellationen übrigens auch Politik gemacht und Dinge verändert. Zum Beispiel wurde ja das gesetzliche Renteneintrittsalter heraufgesetzt. Die Erwerbsbeteiligung Älterer hat sich erheblich erhöht. Wir hatten Zuwanderungsgewinne. Wir haben einen besonderen Arbeitsmarkt gehabt. Das alles hat mit dazu beigetragen. Das zeigt also, man kann nicht ein Jahr nehmen und sagen, 20 Jahre lang wird sich gar nichts an dieser Stelle verändern. Und wenn wir in die anderen Länder gucken, und da möchte ich noch kurz darauf eingehen, weil da ja immer behauptet wird, das seien alles Patentrezepte. Wenn man das schwedische Beispiel nimmt, was ja auch von meinem Kollegen Johannes Vogel auch immer gerne zitiert wird, da muss man wissen, dass mit dieser kapitalgedeckten Säule innerhalb sozusagen des Systems das Rentenniveau damals abgesenkt wurde. Was man auch wissen muss, ist, dass der private Beitrag dort in Schweden komplett steuerfrei ist, mit der Steuer verrechnet werden kann, also noch nicht mal nur abgesetzt. Also das gehört mit zum Gesamten, wenn man sich auf andere Länder bezieht, dazu. Oder das Beispiel Österreich, was die Linke ja auch immer gerne nimmt. Da muss man sehen, das ist nicht nur so, dass die einen höheren Anteil am Bruttoinlandsprodukt ausgeben für die Rente, das ist ja auch noch okay, Verteilungsentscheidung, aber die haben auch eine sehr günstige demografische Entwicklung wegen der vielen Kriegsflüchtlinge, die in den 90er Jahren aus Jugoslawien nach Österreich eingewandert sind. Eine günstigere demografische Struktur. Und da könnte auch bei Ihnen und bei manchen anderen dann auch mal irgendwie der Groschen fallen. Tatsächlich Kriegsflüchtlinge, die erfolgreich in den Arbeitsmarkt integriert worden sind, haben und tun das auch noch beigetragen zur Stabilität des österreichischen Rentensystems. Und Andrea Nahles, die Chefin der Bundesagentur für Arbeit, hat auch vor gut einem Jahr gesagt, wenn wir die Zuwanderung 2015/16 nicht gehabt hätten, hätten wir ein viel größeres Arbeitskräfteproblem. 80% der männlichen Zuwanderer von 2015 und 16 sind in den Arbeitsmarkt integriert. Das ist eine höhere Erwerbsquote, als es bei den Deutschen der Fall ist. All dies gehört zur Wahrheit dazu. Und auch in den Niederlanden sehen wir, dass zum Beispiel die Tarifbindung bei 90% ist und dadurch die Arbeitgeber die gesamte betriebliche Zusatzversorgung, die dort die Hälfte der Rente ausmacht, selbst bezahlen. Die Arbeitgeber zahlen die Erwerbsminderungsrente die ersten 2 Jahre, wenn sie eintritt. All diese Sachen gehören zum kompletten Bild. Und wer das verschweigt, verzerrt die Wirklichkeit, verunsichert die Menschen. Wir tun genau das Gegenteil und schaffen Verlässlichkeit und Perspektive. Vielen Dank.
Als Nächster hat das Wort für die AfD-Fraktion Ulrike Schielke-Ziesing.
Frau Präsidentin, liebe Kollegen, verehrte Bürger! Im Mittelalter war es üblich, dass man versuchte, die Kranken zu heilen, indem man ihnen literweise Blut abzapfte. Je kränker, desto mehr und öfter. Das ist den meisten nicht gut bekommen. Irgendwann wurde man klüger und hat das gelassen, Gott sei Dank. Nur die Bundesregierung meint heute noch, die gesetzliche Rente zu stabilisieren, indem sie einen Aderlass nach dem anderen vornimmt. Ich rede jetzt ausnahmsweise mal nicht von den versicherungsfremden Leistungen, sondern von der unrechtmäßigen und mehrfachen Kürzung der Bundeszuschüsse innerhalb von 3 Jahren und bis 2027 um insgesamt 10 Milliarden Euro. Diese abgezweigten Milliarden werden nicht investiert, zum Beispiel ins Generationenkapital, sondern sie sind einfach weg, in die Tiefen der Haushaltslöcher der Bundesregierung verschwunden. Geld, das der Rentenversicherung fehlt. Und deshalb führen diese Kürzungen dazu, dass sich die Rücklagen der Rentenversicherung noch viel früher leeren und dafür die Beiträge noch früher und weiter ansteigen als geplant. Die Deutsche Rentenversicherung Bund rechnet bis 2040 mit Beitragssätzen von 22,4%. Und es ist nicht gesagt, dass es dabei bleibt. Hauptgrund dafür ist die Haltelinie für das Rentenniveau, die von der SPD nur deshalb eingezogen wurde, damit die wackelige Konstruktion noch so lange hält, bis die Ampel Geschichte ist und eine neue Regierung die Scherben aufkehren darf. In dieser Lage also bastelt die Regierung an einem sogenannten Generationenkapital auf Pump an der Schuldenbremse vorbei und mit den entsprechenden Folgekosten. Der Bundesrechnungshof hat ausgerechnet, dass die Erträge aus diesem Generationenkapital ab 2039 eine Entlastung der Beiträge von sage und schreibe 0,4% bringen können, wenn überhaupt. Die Deutsche Rentenversicherung sorgt sich zu Recht darum, dass diese Erträge möglicherweise gar nicht kommen, sprich die Beitragszahler auch dafür zur Kasse gebeten werden. Mit einer echten kapitalgedeckten Säule zur Altersversorgung, wie es sie beispielsweise in Finnland, Kanada, Japan oder Schweden gibt, hat dieses Generationenkapital nichts zu tun. Ja, aber warum macht man es dann? Weil Herr Scholz das so beschlossen hat und Herr Lindner bisher nicht widerspricht, auch wenn das dem Kollegen Vogel nicht gefällt. Und genau das verstehe ich nicht. Sein Kollege Mordhaus sagte gerade ganz offen, Zitat, die SPD lügt Rentnern und Arbeitern ins Gesicht. Der Bundesrechnungshof drückt es etwas feiner aus und beziffert die Mehrausgaben für das Rentenpaket bis 2045 auf sage und schreibe 507 Milliarden Euro, bezahlt von den Jüngeren und denen, die gerade erst geboren werden. Schon jetzt steht fest, dass diese Generation nicht im Ansatz noch das aus der Rentenkasse erhalten werden, was sie einzahlen dürfen. Irgendwo stand, dass die steigenden Beiträge für jeden Arbeitnehmer schon bald etwa einen Jahresurlaub ausmachen. Die Frage ist, ob sich diese Generation dann überhaupt noch einen Urlaub leisten können. Das alles, liebe Kollegen, müsste nicht sein. Es ist möglich, das Rentensystem langfristig und klug zu stabilisieren. Und daher freue ich mich, heute unseren Antrag, die Rente unserer Kinder sichern, hier einzubringen, der genau das tut, die Rente langfristig zu sichern, und zwar ganz ohne neue Schulden. Möglich wird das durch einen zweckgebundenen Fondssparplan, bei dem der Staat für jedes hier geborene und dauerhaft hier lebende Kind deutscher Staatsangehörigkeit bis zum 18. Lebensjahr monatlich 100 Euro einzahlt. Das, was da zusammenkommt, soll dann bis zum Renteneintritt über eine Gemeinschaftsstiftung verwaltet werden. Durch die lange Laufzeit und den Zinseszinseffekt ist es möglich, mit sehr überschaubarem Einsatz ein echtes personengebundenes Vermögen anzusparen. Wir reden hier von insgesamt 21.600 Euro pro Kind, gestreckt, wie gesagt, über 18 Jahre. Das ergibt eine Rendite bei einer Rendite von 4%, rund 214.000 Euro. Liebe Kollegen, das ist ein Generationenkapital, sinnvoll, machbar und bezahlbar. Vielen Dank.
Als Nächster hat das Wort für die FDP-Fraktion Johannes Vogel.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Vor genau einer Sitzungswoche haben wir den 75. Jahrestag der Konstituierung des Deutschen Bundestages gefeiert. Der Deutsche Bundestag ist das Herzstück unserer Demokratie. Wir sind der Gesetzgeber. Als gewählte Parlamentarier ist es unsere Aufgabe, für die finale Fassung eines Gesetzesentwurfs Verantwortung zu übernehmen. umso mehr, je größer die Bedeutung der zu diskutierenden Frage ist. Und die Bedeutung der Frage, die wir hier heute anfangen, parlamentarisch zu beraten, die ist enorm, liebe Kolleginnen und Kollegen. Sie ist enorm wichtig, weil wir ein Rentensystem brauchen und schaffen können, auf das sich Großeltern, Kinder und Enkel verlassen können in diesem Land. Ein Rentensystem, das dauerhaft stabil ist, und ein Rentensystem, aus dem alle Menschen im Alter wieder mehr rausbekommen. Sie ist auch enorm folgenreich, weil dieser Gesetzentwurf Weichenstellungen vornimmt, die weit über eine Legislaturperiode, eine Koalition und eine Partei hinausreichen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Regierung legt uns hier mit dem Generationenkapital wirklich eine historische Weichenstellung vor. Endlich beginnen wir, die Chancen von Aktien für die gesetzliche Rente zu nutzen. Und wenn dazu dann noch der zweite sehr kluge Vorschlag des Bundesfinanzministers für ein Altersvorsorgedepot in der privaten Altersvorsorge käme, dann geht unser Land einen großen Schritt in Richtung Aktienkultur und in einen Schritt in Richtung einer Rente, aus der die Menschen wieder mehr rausbekommen. Lieber Kollege Hermann Dröhe, was hat eigentlich die CDU in ihrer Regierungszeit für diese Richtung getan? Da können Sie ja mal ehrlich in den Spiegel schauen. Im Koalitionsvertrag steht allerdings auch, dass die sogenannte Haltelinie generationengerecht abgesichert werden muss. Und das stellt die Frage nach der Balance in diesem Gesetzentwurf. Der Arbeitsminister legt uns hier einen Vorschlag vor, der enorme Steigerungen der Rentenbeiträge gesetzlich festschreiben würde. Ich bin überzeugt, Stabilisierung der Rente kann nicht bedeuten, wir erhöhen einfach die Beiträge für die arbeitende Mitte und für die Jungen immer weiter. Das ist es nicht. Wir liegen heute schon über dem einst postulierten Ziel von 40% Sozialversicherungsbeiträgen. Martin Werding, Wirtschaftsweise der Bundesregierung, sagt, dass wir mit diesem Rentenpaket und mit den Entwicklungen in der Kranken- und Pflegeversicherung auf 50% Rentenbeiträge zugehen würden. 50%, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und da kommen die Steuern noch obendrauf. Das können wir alle nicht wollen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Immer weiter steigende Beiträge hieße immer weniger netto. Heute schon ist es ein Problem für unseren Standort, dass wir Weltmeister bei Steuern und Abgaben sind. Und gerade in Zeiten, wo wir merken, dass unsere Wettbewerbsfähigkeit nicht selbstverständlich ist, muss die langfristige Finanzierbarkeit und die Richtung aller Maßnahmen stimmen. Denn der Wohlstand von morgen, der beruht auf den Taten von heute, liebe Kolleginnen und Kollegen. Um es offen zu sagen, man wird diese Mehrkosten auch nicht alternativ einfach aus Steuermitteln finanzieren können. Dafür sind sie zu viele. Wir reden über die Größenordnung von 5 Sondervermögen für die Bundeswehr. 500 Milliarden Euro. Jährlich betrachtet wären das bald mehr Zusatzkosten, als wir heute für Bildung und Forschung im Bundeshaushalt ausgeben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, in einem Land, das investieren muss in Innovation, in Verteidigung, in Infrastruktur, in die Startchancen seiner Bürgerinnen und Bürger, kann es kein Weg sein, das aus Steuermitteln finanzieren zu wollen. Das wäre keine Alternative, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und deshalb müssen wir da noch mal ran. Unsere Bundestagspräsidentin Bärbel Baas hat uns bei der eben schon erwähnten 75-Jahr-Feier zu Recht eine Anforderung ins Stammbuch geschrieben. Sie hat gesagt, wir sollten arbeiten, ich zitiere, ohne schnelle Scheinlösungen. Deshalb sage ich als selbstbewusster Abgeordneter, dieses Gesetz ist noch nicht fertig. Da müssen wir alle gemeinsam ehrlich und gründlich noch mal ran. Und das ist auch genau, wofür der parlamentarische Prozess da ist. Denn wir sind der Gesetzgeber, liebe Kolleginnen und Kollegen. Gerade in dieser Legislaturperiode haben wir es doch erlebt, dass uns absehbare Versäumnisse früher oder später einholen. Uns darf die Demografieabhängigkeit des Rentensystems nicht einholen, wie uns die Abhängigkeit von Putins Gas eingeholt hat. Sondern bei den großen Fragen müssen wir in Jahrzehnten denken und nicht in Legislaturperioden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das ist meine tiefe Überzeugung. Wir können die Probleme des Rentensystems nicht einfach mit Geld zuschütten. Das wäre nicht nachhaltig. Aber wir können Rentenreformen gemeinsam schaffen, die die gesetzliche Rente und unser Rentensystem insgesamt wieder stärken. Es ist möglich. Lieber Kollege Markus Kurt, du hast eben das Beispiel Schweden angesprochen. Es geht bei der Rente eben nicht um die Frage jung gegen alt, sondern es geht um die Frage, wie viel neues Denken wir zulassen. Das schwedische Beispiel macht vor, dass es gelingen kann, die Rente für alle Generationen zu stabilisieren und sogar wieder dafür zu sorgen, dass das Rentenniveau in der gesetzlichen Rente wieder steigt und nicht nur bei 48% verharrt. Das ist doch gerade für diejenigen wichtig, die auf die gesetzliche Rente angewiesen sind. Ich finde, stärker steigende Renten statt stärker steigende Beiträge, das muss das Ziel aller Politik in der Rentenfrage sein, liebe Kolleginnen und Kollegen. Hubertus Heil hat in der Haushaltsdebatte zu Recht gesagt, diese Koalition zeichnet sich dadurch aus, dass sie nach intensiven Debatten zu guten Lösungen kommt. Ich finde, das muss der gemeinsame Geist für die gründlichen parlamentarischen Beratungen, die jetzt vor uns liegen, sein, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich bin sicher, Kompromisse und eine bessere Lösung und eine bessere Balance sind möglich. Und auf diesen Weg sollten wir uns jetzt machen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Als Nächster hat das Wort für die CDU-CSU-Fraktion Dr. Matthias Middelberg.
Geschätzte Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen! Herr Vogel, Sie haben es mir jetzt echt schwer gemacht, weil Sie haben eben eine pure Oppositionsrede gehalten. Und das war jetzt schon fast die Begründung für den Bruch dieser Koalition, in der Sie sich ja befinden. Denn das, was Sie da erreichen wollen in parlamentarischen Beratungen, das ist ja völlig unrealistisch, das noch zu erreichen. Also Sie haben uns hier eben wirklich blank erklärt, warum Sie demnächst dieses Bündnis werden aufkündigen müssen. Dieses Paket, was Sie hier heute vorlegen, dieses Rentenpaket, ist weder nachhaltig und es ist auch im Übrigen völlig ungerecht. Und die Klimakids, die alle paar Wochen unterwegs sind und in Sachen Klimaschutz demonstrieren, durchaus zu Recht, die müssten mindestens mal jede zweite Demonstration in Zukunft gegen ihre Rentenpolitik veranstalten. Weil ihre Rentenpolitik ist genauso ungerecht, Herr Vogel, wie Sie es ja eben dargestellt haben. Es kann doch nicht sein, dass Sie die Rente, da zitiere ich Sie jetzt selber, stabilisieren, kann nicht bedeuten, wir erhöhen die Beiträge nur für die arbeitende Mitte und insbesondere für die Jüngeren. Und genau an der Aussage werden wir Sie jetzt in den folgenden Beratungen festhalten, dass Sie das auch wirklich umsetzen. Und ich sage Ihnen auch was weiteres, Herr Minister Heil. Sie tragen hier vor, Sie hätten irgendwas abgesichert, das Rentenniveau und anderes. Das ist so, als wenn wir heute beschließen würden, in Zukunft scheint in Deutschland nur noch die Sonne. Das hat doch keine Belastbarkeit. Belastbarkeit hätte es nur dann, wenn wir verlässlich damit rechnen könnten, dass die arbeitende Mitte und die jüngeren Generationen auch in Zukunft, in den nächsten Jahrzehnten, genau das alles an Rentenzahlungen wirklich erwirtschaften könnten, was Sie jetzt hier versprechen. Sie geben einzig und allein ein Versprechen ab. Das ist durch nichts unterlegt. Und Ihre gegenwärtige Politik bestreitet im Grunde genommen, zerstört die Stabilisierung dieses Rentenniveaus. Weil wenn Sie die Wirtschaft in Deutschland weiter in den Abgrund führen und wenn demnächst 100.000 in diesem Land arbeitslos werden, dann stabilisieren Sie hier gar nichts. Ihre Politik erreicht genau das Gegenteil dessen, was Sie hier heute beschließen wollen. Und jetzt kommen wir mal speziell zu diesem Punkt Generationenkapital. Und es ist ja bemerkenswert, Herr Vogel, und an die FDP gerichtet, warum ist eigentlich Ihr Minister heute gar nicht da? Der hat sich mehrfach abfeiern lassen für das Generationenkapital, was er so toll ausgehandelt hat. Das wäre ein Riesenschritt nach vorne. Und heute bei der entscheidenden Debatte ist er gar nicht anwesend. Und das Generationenkapital, wenn man das mal näher unter die Lupe nimmt, ist dieses Generationenkapital eine Lachnummer. Der Kapitalstock und die Erträge stehen den Beteiligten, den Einzahlern in die Versicherung überhaupt nicht individuell zur Verfügung, sondern was sie schaffen, ist lediglich ein anonymen Fonds, der die Rentenkasse zusätzlich auffüllen soll. Da ist nichts mit Schwedenmodell, keine Aktienrente, kein gar nichts. Das haben Sie selber gesagt, und das werden Sie jetzt in diesen Verhandlungen auch nicht erreichen, Herr Vogel. Sie haben hier irgendwelche Luftschlösser gebaut. Sie fangen an mit 12 Milliarden, dann wollen Sie irgendwann mal auf 200 kommen. Das Ganze finanzieren Sie durch Schulden. dass Sie dann 3% mehr Rendite als die Kreditzinsen, die Sie ja bezahlen müssen, erzielen, ist ein reiner Hoffnungswert. Selbst wenn Sie den erreichen, diesen Hoffnungswert erreichen, dann werden Sie im Jahr 2036 10 Milliarden in die Rentenkasse einzahlen können. Die Rentenkasse hat dann aber ein Ausgabevolumen von 600 Milliarden. Das heißt, Sie füllen die Rentenkasse auf mit einem Beitrag von 1,66%. Und da wollen Sie uns hier erzählen, das würde irgendwas stabilisieren. Das ist doch eine Lachnummer. Das ist doch kaum messbar. Das ist kaum rechenbar. Nein, wer sich in dieser Republik noch irgendwie Hoffnung macht auf eine wirklich abgesicherte Rente, die durch Maßnahmen abgesichert ist, der darf in diese Regierung keine Hoffnung mehr investieren. Vielen Dank.
Als Nächster hat das Wort für die SPD-Fraktion Dagmar Schmidt.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Heute liegt ein zentrales Versprechen aus dem Koalitionsvertrag auf dem Tisch. Wer in seinem Leben lange gearbeitet hat, muss auch im Alter gut abgesichert sein. Und genau deswegen stabilisieren wir das Rentenniveau dauerhaft für die, die heute in Rente sind, genauso wie für die, die in Zukunft in Rente gehen. Denn die gesetzliche Rente ist für die über 65-Jährigen mit großem Abstand die wichtigste Einkommensquelle. Und genau deswegen kümmern wir uns darum. Die Rente steigt auch nach 2025 weiter mit den Löhnen. Und das ist richtig so. Und dann gibt es die, die behaupten, ein stabiles Rentenniveau ist zu teuer und nicht finanzierbar. Und ich danke Markus Kurt dafür, dass er es mir abgenommen hat, das noch mal darstellen zu müssen. Sie ist finanzierbar. Wir haben das im Gesetz hinterlegt. Und genau das werden wir auch tun. Und den Eindruck zu erwecken, nichts tun koste nichts, entspricht nicht der Wahrheit. Erstens führen niedrigere Renten dazu, dass mehr Menschen, trotzdem sie lange gearbeitet haben, in der Grundsicherung landen. Und das kostet Geld, Steuergeld, aber es kostet auch Vertrauen. Denn es ist kein Zeichen des Respekts, wenn Menschen nach einem langen Arbeitsleben Grundsicherung im Alter beantragen müssen. Und deswegen haben wir gemeinsam die Grundrente gemacht. Und deswegen sichern wir jetzt ein stabiles Rentenniveau. Und zweitens kommt es den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern teuer, denn dann müssen sie für das gleiche Einkommen im Alter privat mehr bezahlen und ohne Beteiligung der Arbeitgeber. Und wer sich das nicht leisten kann, der muss dann mit einer kleineren Rente auskommen. Beides wollen wir nicht. In Deutschland hat sich die Gesellschaft bewusst dafür entschieden, soziale Risiken solidarisch abzusichern. Im Falle der Rentenversicherung heißt das, die Jungen stehen für die Alten ein, und wenn die dann alt sind, steht die nächste Generation für sie ein. Wir nennen das den Generationenvertrag, und das ist eine gute Sache, die unsere Gesellschaft zusammenhält und sich über viele Jahrzehnte bewährt hat. Und wir stehen heute sogar besser da, als es viele prognostiziert haben, weil mehr Menschen zu guten Löhnen arbeiten als erwartet. Gute Löhne sind erstens gerecht und zweitens stärken sie die Rentenversicherung. Deswegen haben wir den gesetzlichen Mindestlohn erhöht ohne die Union. Und wir stärken mit dem Tarifpaket gute und faire Löhne, wahrscheinlich leider auch ohne die Union. Und dann gibt es da noch die vielen anderen Vorschläge zur Zukunft der Rente. Erstens Abschaffung der Möglichkeit, nach 45 Beitragsjahren 2 Jahre früher abschlagsfrei in Rente zu gehen. Wir sind der Auffassung, es ist gerecht und verdient, wenn jemand früh angefangen hat zu arbeiten, 45 Jahre solidarisch seinen Beitrag geleistet hat, dass man dann auch ohne Abschläge 2 Jahre früher in Rente gehen kann. Das ist richtig und gut, und wir bleiben dabei. Und der zweite Vorschlag, arbeiten bis 70, 72, das kann gerne machen, wer möchte und wer das kann. Da haben wir vieles einfacher und leichter gemacht. Viele können das aber nicht. Für die ist das eine Rentenkürzung und sonst nichts. Und dazu kommt, in Deutschland unterscheidet sich die Lebenserwartung extrem zwischen den niedrigsten Und in den höchsten Einkommensgruppen sind es bei Frauen fast 4,5 und bei Männern über 8,5 Jahre. Eine Rente mit 70 ist also extrem ungerecht und trifft vor allem die hart, die mit körperlicher Arbeit im Schichtdienst, in der Pflege, im Lager, im Verkauf und an vielen Stellen mehr unseren Laden am Laufen halten. Wir sagen, 67 reicht, mehr machen wir nicht mit. Es ist am Ende eine politische Entscheidung, ob jeder auf sich allein gestellt ist oder ob wir weiter die Lebensrisiken solidarisch absichern und füreinander einstehen. Wir bleiben bei der Solidarität. Das Rentenpaket ist dafür ein wichtiger Beitrag. Und ich freue mich und bin gespannt auf die weiteren Beratungen.
Als Nächster hat das Wort für die AfD-Fraktion Gerrit Huy.
Frau Präsidentin, werte Kollegen, liebe Zuschauer! Zunächst einmal gratuliere ich zu der Erkenntnis, dass unser Rentenniveau viel zu niedrig ist. Zumindest darin sind wir uns einig. Doch statt das Problem grundlegend anzugehen, kommen Sie mit einem kleinkarierten Entwurf daher, der noch dazu vor Ungerechtigkeit strotzt. Denn Ihnen fällt nichts Besseres ein, als die gesamten Kosten für die Rentenstabilisierung auf unsere Jugend abzuwälzen. Sie kassieren höhere Rentenbeiträge von ihr. Das heißt, die Jüngeren zahlen mehr, senken aber gleichzeitig den Rentenzuschuss, ohne dass die Jüngeren höhere Renten erwarten dürfen. Dabei denkt der Rentenzuschuss schon jetzt weniger als 2/3 der versicherungsfremden Leistung. Da ist die Fixierung auf magere 48% kein Trost. Es ist schlicht nicht fair, den Sozialhaushalt damit zu sanieren, dass die Beitragszahler und Rentner für die Fehler ihrer Einwanderungspolitik zahlen lassen. Leider drücken Sie mit diesem Trick auch die bisher ordentliche Verzinsung der Rentenbeiträge herab. Das wird vermutlich zu einer Reduzierung der freiwilligen Einzahlungen führen. Sie tun also Rentnern und Beitragszahlern Unrecht und haben am Ende doch nicht viel mehr Geld in der Kasse. Das ist doch unsinnig. Das Gleiche machen Sie leider auch in der Arbeitslosenversicherung, die jetzt die Weiterbildungskosten für nicht versicherte Bürgergeldempfänger zahlen soll. Und in der Krankenversicherung sieht es auch nicht besser aus. Hier übernehmen die Beitragszahler rund 2/3 der Krankenkosten für Bürgergeldempfänger, die eigentlich der Staat tragen müsste. Minister Heil, woher nimmt sich diese Regierung eigentlich das Recht dazu? Sie bürgen mit diesem Trick den sozialversicherungspflichtigen Bürgern Kosten für Millionen von Bürgergeldempfängern auf und damit auch für ihre verfehlte Einwanderungspolitik. Besonders Gutverdienende lassen Sie dabei aus, denn die sind in der Regel privat krankenversichert, zahlen also nicht für die Kassenbeiträge der Bürgergeldempfänger. Zeichnet das eine angeblich soziale Partei aus, eine Partei, die mit Respekt wirbt? Wenn Sie die Rente sanieren wollen, erhöhen Sie besser die Zahl der Beitragszahler, indem Sie zum Beispiel Selbstständige aufnehmen und nicht mehr so viele Menschen in das Beamtentum überführen. Und indem Sie deutschen Bürgern den Weg in die Elternschaft erleichtern, zum Beispiel mit einer Willkommensprämie für Babys oder mit unserem Junior-Spardepot. Und was mindestens genauso wichtig ist, befehlen Sie unsere Wirtschaft endlich wieder kostendeckend zu produzieren. Das würde unser Land wieder auf einen Wachstums- und Zuversichtskurs bringen. Wer nämlich keine Zuversicht hat, der setzt auch keine Babys in die Welt. Schauen Sie halt einfach mal ins Rentenkonzept der AfD. Da lesen Sie dann, wie Sie unsere Rente tatsächlich langfristig stabilisieren können. Vielen Dank.
Als Nächster hat das Wort für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen Katharina Beck.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Bürgerinnen und Bürger, denn um Sie geht es hier bei der Rente. Und bei der Innovation, die wir in diesem Rentenpaket, auf die ich mich fokussieren will, das Generationenkapital, um diese Innovation geht es. Und das ist keine Kleinigkeit, wie Herr Mittelberg gesagt hat. Das ist doch keine Lachnummer. Wir geben hier in eine Innovation rein. Das ist etwas enorm Großes. Das hat Johannes Vogel schon gesagt. Wir nehmen bis zu 200 Milliarden Euro auf um damit nämlich die Beitragszahlerinnen zu entlasten in Zukunft. Das ist eine Innovation, die wir uns hier finanzpolitisch trauen. Und das muss einfach einmal klargestellt werden. Das ist gerade dafür da, die Menschen zu entlasten und eben nicht, um für zusätzliche Belastungen zu sorgen. Nur was ich mich wirklich ernsthaft frage, ist, warum es nicht selbstverständlich ist, dass, wenn es hier um Generationengerechtigkeit geht, wir dieses Geld auch generationengerecht anlegen. Da geht es um Nachhaltigkeit. So wie es jetzt angelegt ist, ist das einzige Kriterium, wie dieses Geld angelegt werden soll, Rendite. Allerdings, ich meine, auch die Anlegerinnen und Anleger wissen, die sich mit Anlagekriterien beschäftigen, dass man neben Rendite normalerweise auch noch auf Sicherheit zu achten hat und auch noch auf Liquidität. Das ist nämlich das berühmte magische Anlagedreieck, das sich aber im Moment in der Finanzbranche insofern zu einem Viereck weiterentwickelt, dass dort noch das Kriterium der Nachhaltigkeit enthalten ist. Und gerade wenn wir uns fragen, was das bedeutet, nämlich dass wir eigentlich dieses Geld bis zu einem gewissen Umfang auch in Öl und Gas, was wir in Deutschland gar nicht haben, was gerade in Russland vorhanden ist, wo es in Katar vorhanden ist, in anderen Ländern, die wir jetzt, von denen wir uns jetzt nicht noch mal neu abhängig machen sollten, dann sollten wir uns doch fragen, ob es nicht wirklich viele Gründe dafür gibt, dieses Kriterium der Nachhaltigkeit, ähnlich wie es schon 70% der Anlegerinnen und Anleger in privaten Kapitalmärkten tun, als Staat auch zu machen. Wir haben uns außerdem im Pariser Klimaabkommen verpflichtet und wir haben als Deutschland Beschlüsse gefasst, dass wir bis 2045 klimaneutral sein wollen. Und wir sind doch verpflichtet, durch das Bundesverfassungsgericht den jüngeren Generationen einen intakten und wirtschaftlich tragfähigen Planeten zu hinterlassen. Und deswegen appelliere ich, dass wir die Frage noch mal aufmachen in den Debatten. Sollten wir das nicht ändern? Jede einzelne Person von Ihnen. Sie haben auch Kinder. Denken Sie mal darüber nach. Es gibt den Sustainable Finance Beirat, um es wieder aus der Emotionalität rauszuheben. Der sagt uns auch ganz klar, da sitzen Vertreterinnen und Vertreter ganz renommierter, ganz normaler, traditioneller Konzerne drin, aus der Realwirtschaft, aus der Finanzwirtschaft. Die sagen uns, bitte, liebe öffentliche Hand, seid doch wenigstens mal so innovativ und zeitgemäß wie die privaten Anlegerinnen und Anleger, die nämlich fast alle sich definitiv schon auf sichere und zukunftsfähige, tragfähige Anlagen konzentrieren. Und sie empfehlen uns Ausschlüsse, vor allen Dingen im Zusammenhang mit fossilen Brennstoffen. Und ich finde, das sollten wir uns aus diesen vielen Gründen der Generationengerechtigkeit wirklich zu Herzen nehmen in diesen Diskussionen. Da lade ich ein für eine offene Diskussion miteinander. Vielen Dank.
Als Nächster hat das Wort für die FDP-Fraktion Anja Schulz.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, schon 1989 wusste man, ich zitiere, die Änderung des Altersaufbaus unserer Bevölkerung und die sich daraus ergebenden tiefgreifenden Auswirkungen stellen die Rentenversicherung mittel- und langfristig vor erhebliche Finanzierungsprobleme. So zu finden im Gesetzentwurf zur Rentenreform von vor 35 Jahren. Seitdem hat sich an der grundsätzlichen Situation der Rente nichts geändert. Was damals als Problem der Zukunft beschrieben wurde, ist heute bitte Realität. Und da kann sich auch mal die Union fragen, was sie dann jemals da zur Stabilisierung beigetragen hat. Denn ein Rentensystem, das auf einem einseitigen Versprechen aufbaut, droht an der Realität einer sich verändernden Gesellschaft zu zerbrechen. Die Leidtragenden einer kurzfristigen Rentenpolitik sind diejenigen, die sich näher am Schulabschluss als am Rentenbeginn befinden. Das wollen wir nicht akzeptieren. Und unsere Antwort für die Herausforderung auf eine alternde Bevölkerung lautet Kapitaldeckung. Mit der Einführung eines Generationenkapitals wollen wir ein zweites Standbein etablieren. Wenn ich dann Schlagzeilen lese wie die Ampel will die Rente verzocken, dann ist das nichts als Stimmungsmache. Denn wer so argumentiert, setzt darauf, dass unsere Bürger das Rentensystem nicht verstehen. In Wahrheit kann dann nichts verzockt werden, denn die Beiträge, die heute reinfließen, gehen auch heute direkt wieder raus. Und jetzt tun auch manche so, als würden wir uns auf ein Abenteuer mit einem ganz unklaren Ausgang begeben. Aber dabei gehen wir denselben Weg, wie es andere Sozialstaaten schon vor knapp 30 Jahren vorgemacht haben, den Weg an die Börse. Wenn einige in Deutschland die Kapitaldeckung zerreden, zu spät, zu wenig und zu risikoreich, haben Schweden und Norwegen das Ganze bereits vor 30 Jahren begonnen und mit großem Erfolg. In Schweden erwartet man bei der Prämienrente, dass bereits im Jahr 2030 knapp 20% der Gesamtrente aus dieser Zusatzrente fließen. Was schlagen wir also konkret vor? Als ersten Schritt wollen wir das Generationenkapital mit dem Rentenpaket 2 verabschieden. Das ist ein Paradigmenwechsel, weg davon, dass ausschließlich die Beitragszahler für die Stabilität der Rente zuständig sind. Ich freue mich darauf, dass wir diese Maßnahme auf den Weg bringen werden. Allerdings muss uns auch klar sein, das Rentenpaket muss ganzheitlich generationengerecht sein. Es kann nicht sein, dass wir mit dem Generationenkapital den Beitragssatz stabilisieren, im gleichen Atemzug aber durch ein dauerhaftes Rentenniveau von 48% den Beitragssatz deutlich ansteigen lassen. Das bedeutet für alle Beschäftigten wieder weniger Netto vom Brutto, und das passt weder zu einem attraktiven Wirtschaftsstandort noch zu unseren Bemühungen, Fachkräfte anzuziehen. Und es passt ganz sicher auch nicht zum Aufstiegsversprechen, was wir jungen Menschen geben. Wir haben bereits die zweithöchste Abgabenquote der Welt, und wir dürfen unsere Bürger nicht noch mehr belasten. Ja, die Stabilisierung des Rentenniveaus ist richtig, aber nicht zu jedem Preis. Der Generationenvertrag ist dort keine Einbahnstraße. Wir sollten auf Sicht fahren und uns Handlungsspielraum für die Zukunft lassen. Und ich bin mir sicher, dass wir im parlamentarischen Verfahren dafür Lösungen finden. Vielen Dank.
Als nächster spricht für die CDU-CSU-Fraktion Stefan Stracke.
Grüß Gott, Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir haben ja heute schon viel über Verlässlichkeit und Sicherheit uns gehört. Und angesichts der Debatte kann man ja eins festhalten: Das Einzige, was immer verlässlich und sicher ist bei dieser Ampel, ist der Streit. Die einen sagen dies, die anderen sagen dies. Und das Rentenpaket erweist sich jetzt als der Glaubwürdigkeitstest für die FDP. Denn entscheidend ist doch jetzt, was gilt eigentlich? Gilt die Ansage von Bundesfinanzminister Lindner, alles ausverhandelt, zustimmungsfähig? Oder ist Ihnen das jetzt peinlich, was der Bundesfinanzminister sagt? Und Sie machen sich jetzt da vom Acker. Und wir haben ja heute einige aufrechte Liberale gehört, wie der Kollege Vogel, dem es nicht so wichtig ist, im Dienstwagen zu sitzen, sondern der sich noch darum sorgt, wie denn beispielsweise die Nachhaltigkeit und die Generationengerechtigkeit in diesem Land und bei der Altersvorsorge ausschaut in diesem Land. Also von daher, der Glaubwürdigkeitstest der FDP steht an. Und wir stehen für eine Alterssicherung, die eine gute, verlässliches Alterseinkommen garantiert und gleichzeitig dafür sorgt, dass dies generationengerecht und zukunftssicher finanziert ist. Und die erste Säule ist stabil aufgestellt. Dank vieler Reformen seit den 90er Jahren ist diese erste Säule stabil. Und Handlungsbedarf besteht vor allem in der zweiten und der dritten Säule, in der betrieblichen Altersvorsorge und in der privaten Alterssicherung. Da bleiben Sie weit hinter dem zurück, was notwendig ist. Das, was der Bundesarbeitsminister ankündigt mit der betrieblichen Altersvorsorge, ist doch nicht der große Wurf. Es ist klein, klein. Es ist nichts mehr, was da an dieser Stelle trägt. Und bei der privaten Altersvorsorge kündigen Sie alles Mögliche an, aber nichts konkret liegt auf dem Tisch. Und die Renten werden auch in Zukunft steigen, und zwar kräftig steigen. Es wird keine Rentenkürzungen geben. Diejenigen, die das behaupten, verbreiten Fake News. Es sind Fake News, wenn man darauf verweisen wollte, dass nach dem gegenwärtigen Recht es Rentenkürzungen geben. Denn die Deutsche Rentenversicherung rechnet es uns vor, nach dem geltenden Recht sollen die Renten bis 2040 um 42% steigen. Um 42%. Und das Rentenpaket, das Sie jetzt so groß ankündigen, führt dazu, dass dies noch mal um 6,4% erhöht wird. Aber entscheidend sind die 42%. Nicht das Rentenpaket, sondern entscheidend ist für die Zukunft der Renten die Leistungsfähigkeit und die Produktivität unserer Ökonomie. Bleibt Deutschland denn innovativ? Bleibt Deutschland ein produktives Land? Ein Land, das nicht in der Krise festsetzt, wie bislang durch die Ampel, sondern eins, das aus der Krise heraus rauskommt und Wachstum generiert, weil es sinnvoll investiert in Infrastruktur, in Innovation und in viele Dinge, die da anstehen. Das leistet diese Ampel nicht. Diese Ampel braucht den Politikwechsel. Sie schafft ihn allerdings nicht. Dieses Land braucht den Politikwechsel. Und das gelingt nur durch einen Regierungswechsel von in unsere Richtung. Und das tatsächlich ist ja unser deutsches Rentensystem durch den demografischen Wandel massiv unter Druck gestellt. Und wenn man sich das vorhalten will, dann zeigt es am besten die Rentenausgaben, die sich bis 2045 verdoppeln werden. Auf 755 Milliarden Euro. Und was machen jetzt die Bundesminister Heil und der Bundesminister Lindner angesichts dieses gewaltigen Altersschubs und der ohnehin schon und absehbar massiv steigenden Belastung bei den Sozialversicherungsbeiträgen? Sie zünden den Beitragsturbo. Die Beitragssätze und Steuermittel sollen noch schneller und noch stärker steigen als ohnehin. Und künftig kommt es nicht mehr auf eine faire Verteilung der Alterungskosten zwischen den Generationen an, sondern ausschließlich die erwerbstätige Generation soll die Kosten tragen. So schaut Ihre Rechnung aus. Und diese Rechnung müssen die Jüngeren zahlen. Und das ist etwas, was die FDP natürlich zu Recht umtreibt und fragt, ist denn dieses System vor diesem Hintergrund noch gerecht organisiert? Und nicht im Ansatz ist hier irgendeine Gegenfinanzierung sichergestellt. Das Generationenkapital führt ja nur dazu, dass wenige Zehntelpunkte an Verringerung stattfinden. Im Gegenteil, sie plündern weiterhin die Sozialkassen und begehen einen Raubzug dadurch, indem sie beispielsweise um 10 Milliarden Euro die Rentenversicherung plündern und die Bundeszuschüsse kürzen. Das führt zu weiteren Beitragssatzsteigerungen von 0,5%. Sie verfrühstücken das, was Sie eigentlich mit dem Generationenkapital ins Schaufenster stellen. Nichts davon trägt.
Als nächster hat das Wort für die SPD-Fraktion Dr. Tanja Machalet.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Kollege Vogel hat ja eben an die Feier in der letzten Sitzungswoche zu 75 Jahre Konstituierung des Deutschen Bundestages ist er mit eingestiegen. Im Mai haben wir uns über den Geburtstag des Grundgesetzes gefreut, eben auch 75 Jahre. Darin steht in Artikel 20, das kennen Sie alle, das Sozialstaatsprinzip. Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. Daran muss man gerade in diesen Zeiten und auch in dieser Debatte den einen oder anderen immer mal wieder erinnern. Und ein ganz zentrales Versprechen des Sozialstaats ist eine stabile Altersversorgung und das Eintreten der Generationen füreinander. Darauf müssen sich die Menschen verlassen können. Und genau deswegen und aus Respekt vor der Lebensleistung der Menschen schreiben wir mit dem Rentenpaket 2 das Mindestrentenniveau dauerhaft fest. So eine Festschreibung hat es in der Geschichte der Rentenversicherung bis dato noch nicht gegeben. Damit hat eine ausgebildete Krankenschwester, die heute 49 Jahre alt ist und 2040 in Rente geht, rund 1.100 Euro mehr Rente im Jahr. Deswegen machen wir das Ganze hier. 48%, viele sagen, das ist zu niedrig. Warum nicht Österreich, werde ich am allerhäufigsten gefragt. Die Grundvoraussetzungen sind dort allerdings anders. Es würde zu weit führen, das hier auszuführen. Aber ja, auch wir könnten uns ein höheres Mindestniveau vorstellen. Aber wenn wir uns die Prognosen anschauen, ist es schon eine enorme Leistung, dass wir diese Stabilisierung hinbekommen. Denn natürlich lassen wir die Beitragslast nicht außer Acht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es gilt, einen Kompromiss zu finden, der die Renten stärkt und die Beitragszahlenden nicht übermäßig belastet. Und genau dazu dient das Generationenkapital zur Stabilisierung des Beitragssatzes ab Mitte der 30er. Um es aber auch hier noch mal ganz deutlich zu sagen, hier werden keine Beitragsmittel angelegt. Niemand geht in ein individuelles Risiko. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich finde es spannend, dass wir ja zugegebenermaßen schon lange über das Rentenpaket sprechen, ohne dass wir es tatsächlich hier im Haus haben. Jetzt ist es da, aber die CDU hat die Zeit nicht wirklich genutzt, ein umfangreiches eigenes Konzept zu entwickeln oder eine klare Richtung zu finden, außer Privatisierung. Sie machen immer noch keine Aussage darüber, ob und welches Niveau sie sichern wollen. Die CDU fordert, das Renteneintrittsalter an die Lebenserwartung zu koppeln. Andere sagen klar, das Renteneintrittsalter auf 70 Jahre anzuheben. Scheinbar ist sich die Union hier immer noch nicht wirklich einig. Wir jedenfalls sind es und sagen zu beiden Nein. Eine Anhebung des Renteneintrittsalters würde zu einer Rentenkürzung für viele führen, die schuften und dieses Land gerade am Laufen halten. Allgemein gilt natürlich, wer eine starke gesetzliche Rentenversicherung will, braucht einen starken Arbeitsmarkt. Das bedeutet also, dass gute Arbeitsmarktpolitik gleichzeitig auch gute Rentenpolitik ist. Ich bin zuversichtlich, dass wir für die Bürgerinnen und Bürger das Richtige tun, wenn wir das stets im Kopf behalten. Das gilt beim Rentenpaket 2 genauso wie bei Prävention und Reha. Wir müssen uns darauf konzentrieren, die Menschen gesund ins Renteneintrittsalter zu bekommen, durch aktive Präventions- und Rehabilitationsmaßnahmen im Erwerbsleben. Hierfür werden wir bald noch was auf den Weg bringen. Denn dann ergibt es auch Sinn, wenn wir es noch attraktiver machen, über den Renteneintritt hinaus zu arbeiten. Beides geht für mich Hand in Hand. Ich freue mich jetzt auch sehr auf die Beratung im Ausschuss und dann hoffentlich auch auf ein paar konstruktive Beiträge aus der Union. Das Rentenpaket sorgt jedenfalls dafür, dass das Versprechen des Sozialstaats aus dem Grundgesetz auch mindestens in seinem 90. Jahr noch Bestand haben wird. Herzlichen Dank.
Als Nächster hat das Wort für die Gruppe Die Linke Heidi Reichenick.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe KollegInnen! Die Ampel zeigt mit ihrem Rentenpaket mal wieder, dass ihre Politik des kleinsten gemeinsamen Nenners keinen Beitrag zur Problemlösung leistet. Die FDP bekommt ein bisschen Aktienrente, die SPD bekommt die Stabilisierung des Rentenniveaus, also übersetzt, es bleibt bei jährlich neuen Rekorden bei der Altersarmut. Das Rentenniveau lag mal bei 53%. Dann haben SPD und Grüne 2001 die Axt an die Rente gelegt. Mit Riester und Co. wurde das Rentenniveau auf 48% gedrückt. Jetzt mal unter uns, das war keine gute Idee. Sie, liebe SPD, wollen, dass die Rente so schlecht bleibt, wie sie ist, und sich dafür auch noch feiern lassen. Aber worüber reden wir hier eigentlich gerade? Aktuell lebt jede fünfte Rentnerin, jeder fünfte Rentner in Deutschland in Armut. Das heißt, arbeiten trotz Schmerzen und Erschöpfung, Flaschen sammeln, Scham, kein Geld, den wohlverdienten Ruhestand zu genießen und erst recht kein Geld, um mal mit den Enkeln ins Kino zu gehen. Und um das zu ändern, müssen wir die Renten anheben. Die gesetzliche Rente muss vor Armut schützen und den Lebensstandard sichern. Dem Trend jährlich steigender Altersarmut setzen Sie mit einem Weiter-so aber nichts entgegen. Wir brauchen aber wieder ein Rentenniveau von 53%. Damit würden alle Renten sofort, einmalig, zusätzlich und dauerhaft um 10% angehoben. Das würde den Lebensstandard wieder sichern und Altersarmut vorbeugen. Mit moderaten Beitragssteigerungen von gut 2 Prozentpunkten, paritätisch auch vom Arbeitgeber bezahlt, ist es finanzierbar. Und weil Ihnen Zahlen so wichtig sind, das wären für jemanden, der durchschnittlich verdient, 46 Euro im Monat. Der Standardrentner bekommt aber 164 Euro mehr Rente netto. Ich finde, mit den Zahlen sollte man mal arbeiten. Und so, liebe SPD, geht dann auch Respekt. Aber ich weiß ja, womit Sie sich herumschlagen müssen. Denn, liebe FDP, Ihr Generationenkapital ist ja nun wirklich der völlig falsche Weg. Ob in Fernsehen, Zeitung, Social Media, auch hier wieder im Parlament, ruft die FDP, wir müssen es in der Rente machen wie in Schweden. Gut, Sie sprechen aber immer nur von der Prämienrente, also von dem winzigen Teil des schwedischen Rentensystems, der über Aktien funktioniert. Worüber Sie nie reden, wenn es um Schweden geht, ist: Erstens, in Schweden sind alle Erwerbstätigen ausnahmslos ab 16 Jahren in der staatlichen Rentenversicherung organisiert. Gut so. Zweitens, die schwedischen Arbeitgeber tragen 60% der Rentenbeiträge. Gut so. Drittens, 90% der Schweden erhalten eine ausschließlich von ihren Chefs finanzierte Betriebsrente. Gut so. In Schweden gibt es eine Mindestrente, Garantierente genannt. Mit Wohnkostenzuschuss beträgt die bis zu 1.675 Euro. Gut so. Und die Beiträge zur Prämienrente der schwedischen Aktienrente werden vollständig von der Steuer erstattet. Gut so. Ganz ehrlich, Wenn Sie uns ein Rentenpaket mit diesen 5 Punkten vorlegen würden, dann könnten selbst wir Linken uns das mit der Aktienrente noch mal überlegen, weil es insgesamt eine deutliche Verbesserung wäre. Aber wir müssen am Ende die gesetzliche Rente stärken. Ja, wie in Österreich zum Beispiel. Dazu hat ja das BSW einen Antrag vorgelegt. Nicht schlecht. Wart ihr mal bei der Linken? Scheint so, als hättet ihr nicht nur die Mandate, sondern auch ein, zwei gute Ideen mitgenommen. Den Großteil schreibt ihr leider hier eher von der rechten Seite ab. Und apropos rechte Seite, der AfD-Antrag zur Vermögensbildung von Kindern hat nichts mit höheren Renten zu tun. Aber genau das brauchen wir. Wir als Linke kämpfen deswegen weiter für eine solidarische Mindestrente und ein Rentensystem, in das alle Erwerbstätigen einzahlen. Und an dieser Stelle gute Besserung an meinen Kollegen Matthias W. Birkwald. Der wird in den Beratungen nicht so nett sein wie ich.
Als nächster hat das Wort für die Fraktion Bündnis 90 die Grünen Frank Sierske.
Frau Präsidentin, Abgeordnete! Wir erinnern uns, mit der Riester-Rente wurde das rentenpolitische Leitmotiv einer annähernden Sicherung des Lebensstandards ersetzt durch das Ziel der Beitragssatzstabilität. Dafür wurde in Kauf genommen, dass das Rentenniveau sinkt. Von 53% des Bruttolohns eines Standardrentners mit 45 Beitragsjahren auf heute 48,2 und dann weiter auf 44,9% in 2045. Die Folge: Hätten wir 2023 schon das Niveau von 44,9% gehabt, hätte jemand die oder der 40 Beitragsjahre aufweist und stets 70% des Durchschnittslohns bekommen hat, das entspricht aktuell rund 3.200 Euro brutto im Monat, da liegt mal glatt ein Drittel aller Arbeitnehmerinnen drunter, eine Netto-Monatsrente vor Steuern von 1.053 Euro. 1.053 Euro, damit wäre man in Städten wie München oder Stuttgart im Grunde auf Grundsicherungsleistungen angewiesen. Aber nach jahrzehntelangen Beitragszahlungen nicht mehr Rente zu bekommen als jemand, der oder die nie auch nur einen Cent Rentenversicherungsbeitrag gezahlt hat, das führt zu einer massiven Delegitimierung der Rentenversicherung. Das ist nicht hinzunehmen. Deshalb stabilisieren wir das Rentenniveau jetzt langfristig. Wir nehmen dabei bewusst einen absehbar stärkeren Anstieg des Beitrags in Kauf. Bis 2045 wird das Beitragsniveau um bis zu 1,4% stärker steigen als nach geltendem Recht. Dies entspricht für Durchschnittsverdienende nach heutiger Kaufkraft einer Brutto-Mehrbelastung von rund 25 Euro im Monat. 25 Euro im Monat. Im Gegenzug wird das Rentenniveau stabilisiert. 2035 bedeutet das für Durchschnittsverdienende 115 Euro mehr Rente im Monat. Das behebt nicht alle Altersarmutsrisiken, ist aber ein wichtiger Schritt, ihnen entgegenzuwirken. Bei der Union hat das zu wütenden Reaktionen geführt. Von Aufkündigung des Generationenvertrags ist da die Rede. Nun müssten die Jüngeren noch mehr zahlen, sagt Spahn, und sowieso ist alles auf Sand gebaut. Einmal davon abgesehen, dass solche Äußerungen typisch sind für die in bestimmten Kreisen chronische Unterschätzung der Leistungsfähigkeit unserer Rentenversicherung. Die Beschwörung eines Generationskonfliktes bei der Rente geht auch in der Sache fehl. In der Rentenpolitik kämpft Alt nicht gegen Jung und Jung nicht gegen Alt. Die jungen Beschäftigten, die heute einzahlen, sind doch die Alten von morgen, die dann von der gekürzten Rente leben müssen. Für die einen wie für die anderen. Für die Rentnerin von morgen wie für die heutigen gilt gleichermaßen. Menschen, die ihr ganzes Leben lang gearbeitet haben, müssen eine Rente bekommen, die vor Armut schützt. Das ist eine Grundforderung sozialer Gerechtigkeit. Ihr tragen wir mit diesem Gesetz Rechnung.
Als nächster hat das Wort für die CDU-CSU-Fraktion Kai Witteker.
Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, ich bin ja dafür, dass man sich immer wieder plastisch vor Augen führt, was Sie eigentlich konkret vorhaben. Und deshalb bitte ich Sie für einen Moment, sich mal vorzustellen, dass ein Zentimeter auf diesem Zollstock 1 Milliarde Euro entspricht. Was haben Sie mit der Aktienrente vor? Sie wollen 12 Milliarden Euro nächstes Jahr in Schulden machen. Das sind 12 Zentimeter,
Herr Witteker,
das ist diese rote Fläche.
Herr Witteker, Entschuldigung, Sie haben sich das gut ausgedacht, aber wir haben uns vereinbart mit den Fraktionen, dass wir keine Symbole, keine Zollstöcke und alles Mögliche benutzen. Es tut mir leid.
Das ist insofern sehr bedauerlich, weil schöne Grüße an den Ex-Kollegen Lothar Binding hier rausgehen, der Zollstöcke hier immer gerne genutzt hat. Aber es geht auch so, weil ich bin fast 2 Meter groß, also passt auch so. Also 1 Zentimeter davon vorstellen, 12 Milliarden haben Sie vor. Schulden zu machen. Und das Jahr für Jahr. Und dann kommen Sie auf exakt auf 200 Milliarden Euro Schulden. Das sind 200 Zentimeter. Ich bin 1,88. Stellen Sie noch 12 Zentimeter drauf. Dann wissen Sie, wie viel das ist. Und warum machen Sie das Ganze? Weil Sie 10 Milliarden davon abschöpfen wollen als Gewinn. Da kann ich Ihnen erst mal sagen, das ist ja schon völlig irre. Versuchen Sie das mal bei Ihrer privaten Hausbank zu machen, einen Kredit aufzunehmen und dann den an der Börse anzulegen. Ihr Bankberater wird Ihnen freundlich die Tür weisen, meine Damen und Herren. Und wenn man sich dann anschaut, was Sie im Jahr 2036 für die Rente ausgeben müssen, dann sind das sage und schreibe 600 Milliarden Euro, also 600 Zentimeter. Das ist dreimal ich quasi nebeneinander gestellt. Und das ist quasi, was Sie vorhaben. Noch einmal, 200 Milliarden Euro Schulden, 10 Milliarden Gewinn bei 600 Milliarden Ausgaben. Und das ist Ihre Politik. Und da muss man sagen, na ja, da würde man ja mal ganz kurz gucken, wie sich das eigentlich weiterentwickelt. Also warum haben Sie denn da diese Idee gemacht? Und es ist relativ einfach. Sie wollen hier eine Entlastung vornehmen bei den Arbeitnehmern. Und was ist diese Entlastung konkret im Durchschnitt für den Mitarbeiter? Das sind 9 Euro im Monat. Ganze 9 Euro. Davon kann man sich in meinem Wahlkreis einen halben Kasten Bier leisten von Rothaus Tannenzäpfle. Einen halben Kasten. Jetzt würde man ja vermuten, dass dieser halbe Kasten Bier wenigstens Ihnen als Bürger gehört. Weit gefehlt. Dieser Kasten steht nämlich im Keller vom Finanzminister Lindner. Und warum steht er da? Weil die Aktien dem Staat gehören und nicht Ihnen als Bürgerinnen und Bürger. Und deshalb kann es noch besser werden, weil wenn sich Lindner und Heil einig sind, dann gehen die sogar in den Keller und saufen Ihnen den Kasten auch noch weg. Weil das steht auch so in Ihrem Gesetz drin, wenn die Bundesregierung nämlich dieses Aktienpaket nicht mehr braucht, wenn sie es für überflüssig hält, kann sie es einfach auflösen.
Herr Wittecker,
das ist Ihre Politik.
Gestatten Sie eine Zwischenfrage oder Zwischenbemerkung von Klaus Ernst aus der Gruppe BSW?
Von Herrn Ernst?
Ja.
Ja, von mir aus gerne.
Herr Ernst, Sie haben das Wort.
Ja, Herr Wittecker, danke, dass Sie die Frage zulassen. Sie haben jetzt mit Zentimeter und Ähnlichem reagiert. Glauben Sie nicht, dass eigentlich im Gegensatz zu dem, was Sie ja sagen, es bei Weitem notwendiger wäre, sich über das Rentenniveau hier zu unterhalten und über das, was ein Rentner kriegt? Und ich sage Ihnen, was das Problem ist. Das hier, dieser Zettel, wissen Sie, was das ist? Der Rentnerausweis, den zurzeit ein Rentner hier kriegt. Er ist symbolisch für das, wie die Rentner hier in diesem Lande behandelt werden, meine Damen und Herren. Und ich sage Ihnen, wenn Sie nach Österreich gucken, dann wissen Sie, dass dort eine Wertschätzung gegenüber den älteren Menschen passiert, vor der wir in der Bundesrepublik noch weit entfernt sind. Deshalb geht es nicht um die Frage von Zentimetern, sondern es geht um die Frage, was insgesamt hinten bei dem Rentner rauskommt. Das ist zu wenig, das ist symbolisch für das, wie die Rentner hier behandelt werden. Ich würde mich freuen, wenn Sie darüber mal reden würden und nicht mit dem Meterstab kommen würden.
Also, Herr Kollege Ernst, ich weiß jetzt nicht, wo Sie in der letzten Stunde hier im Plenum waren, aber meine Kollegen haben dazu schon alles gesagt. Und in der Tat, Sie haben mit einem Recht, bei dieser Rentenreform kommt hinten nämlich wirklich nichts bei rum. Ich habe es ja gerade eben gesagt, 9 Euro Entlastung für den durchschnittlichen Arbeitnehmer. Das passiert, wenn man den Turbokapitalismus von der FDP mit der Staatsgläubigkeit von Rot-Grün verbindet. Fertig ist der Aktiensozialismus. Das ist Ihre Politik, die Sie machen. Und das ist der Unterschied zur sozialen Marktwirtschaft, die wir hier haben.
Nee, ich wollte nur fragen, war das die Beantwortung noch von Herrn Ernst? Weil Herr Ernst müsste dann stehen bleiben.
Also, letzter Satz von meiner Sicht. Das ist der Unterschied, den wir offensichtlich haben bei der sozialen Marktwirtschaft, was wir verstehen. Ihr Aktiensozialismus, wir hingegen wollen eine verpflichtende, kapitalgedeckte Altersvorsorge für alle Menschen. Nur so schaffen wir es, dass die Arbeitnehmer auch an der Vermögensentwicklung beteiligt werden in diesem Land. Und sie muss vor allem eigentumsrechtlich geschützt sein. Dafür werden wir in den nächsten Wochen werben. Vielen Dank.
Vielen Dank. Und jetzt hat das Wort für die Gruppe BSW Alexander Ulrich.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Manchmal ist ja auch wichtig, dass man hier das Hohe Haus noch mal mit der Wirklichkeit konfrontiert. Nochmals die Zahlen aus 22. Die gezahlte Rente bei Männern lag da bei 1.444 Euro, bei Frauen waren es 964 Euro. Und über die Hälfte der deutschen Rentnerinnen und Rentner haben einen Rentenzahlbetrag von unter 1.100 Euro. Das ist die Wirklichkeit, vor der wir stehen. Wer dieses System mit millionenfacher Altersarmut nur stabilisieren will, bedeutet für die Menschen da draußen, diese Bundesregierung will auch in Zukunft, dass Altersarmut das Erscheinungsbild der deutschen Gesellschaft ist. Wir als Bündnis Sahra Wagenknecht wollen das nicht. Und da wird immer gesagt, andere Systeme wären nicht miteinander zu vergleichen. Noch einmal für alle hier. Österreich ist wirtschaftlich nicht so stark wie die deutsche Wirtschaft. Aber in Österreich bekommt jeder Rentnerin und Rentner 800 Euro im Schnitt mehr im Monat wie wir in Deutschland. Wer das nicht will, soll nicht sagen, es geht nicht. Wer das nicht will, sagt nur, wir wollen es nicht. Dieser Bundestag und die Bundesregierung wollen nicht, dass die Rentnerinnen und Rentner in Deutschland genauso gestellt werden wie in unserem Nachbarland in Österreich. Ich bin mir sicher, hätten wir eine Volksbefragung in Deutschland, würde die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger sagen, wir wollen so ein Rentensystem. Und wir als Bündnis Sahra Wagenknecht werden uns im Hinblick auf die Bundestagswahl genauso aufstellen. Und ganz nebenbei, bevor es vergessen wird, noch hätte die Bundesregierung die Chance, es bis Ende des Jahres noch zu korrigieren. Die Inflationsausgleichsprämie, wo der Bundeskanzler, jeder Minister sich 3.000 Euro eingesteckt haben, haben die Rentnerinnen und Rentner in Deutschland nicht bekommen. Das ist ein politischer Skandal. Sie könnten es noch beheben, wenn Sie das bis Ende des Jahres auszahlen. Ich bin der Auffassung, die Rentnerinnen und Rentner sind genauso von der Inflation betroffen oder noch mehr von der Inflation betroffen gewesen. Denen gehört auch diese 3.000 Euro. Und ein allerletztes, ein schlechter Arbeitsmarkt kann nicht zu guten Renten führen. Deshalb braucht es bessere Löhne in diesem Land. Es braucht höhere Mindestlöhne. Es braucht mehr Tarifbindung. Und der wirtschaftspolitische Crashkurs dieser Bundesregierung gegen die deutsche Wirtschaft muss auch beendet werden, weil dort gehen sehr viele gut bezahlte Arbeitsplätze derzeit vor die Hunde. Vielen Dank.
Als Nächster hat das Wort für die SPD-Fraktion Lennart Öl.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, um vielleicht noch mit den ein oder anderen Mythen zum Generationenkapital aufzuräumen. Mit dem Generationenkapital vollziehen wir einen Paradigmenwechsel in Deutschland. Erstmals nutzen wir in Deutschland den Kapitalmarkt zur Stabilisierung der Rentenbeiträge. Wir folgen damit dem Vorbild sozialdemokratisch geprägter Länder wie Norwegen, die bereits seit vielen Jahren den Kapitalmarkt erfolgreich für die staatliche Altersvorsorge nutzen und dabei wirklich sehr erfolgreich sind. Sie nennen das Aktiensozialismus. Wir orientieren uns hier am erfolgreichsten Staatsfonds der Welt. Mit dem Generationenkapital werden wir ab Mitte der 2030er Jahre weltweit 200 Milliarden Euro angelegt haben und aus deren Erträgen und nicht abgeschöpft, sondern aus den Erträgen heraus die gesetzliche Rente stabilisieren. Damit wird der Beitragssatz zur gesetzlichen Rentenversicherung niedrig gehalten. Und das ist besonders für die junge Bevölkerung ein wichtiges Signal, zu der ich mich durchaus auch noch zähle. Ich glaube, ich war in dieser Debatte der jüngste Redner. Gerade für die junge Bevölkerung ist es wichtig, dass wir die Finanzierung der gesetzlichen Rente unabhängiger vom demografischen Wandel machen. Jeder junge Mensch, der heute eine Ausbildung beginnt, der eine Lehre beginnt, muss Gewissheit über sein Rentenniveau haben. Und das garantieren wir. Dafür steht die SPD. Was in der Debatte aber auch oft vergessen wird, ist, viele Menschen haben gar kein großes Vermögen, haben keinen Immobilienbesitz oder ein individuelles Aktiendepot. Für viele Menschen sind die Ansprüche in der Rentenversicherung das einzige hohe Vermögen, das sie über Jahre hinweg erwirtschaften. Und genau dafür muss man Garantie schaffen, und genau dafür schaffen wir Garantie. Wir können auch über das Vermögen der Reichsten sprechen. Die erzielen ihren Reichtum vor allem durch Kapitaleinkünfte, weniger durch eigene Arbeit, auch wenn sie das häufig behaupten. Die Bürgerinnen und Bürger, vor allem die Rentner, haben von diesen Kapitaleinkünften in der Vergangenheit nicht profitiert, und das werden wir nun ändern. Wir werden mit dem Generationenkapital die Bürgerinnen und Bürger an den Erfolgen des Kapitalmarkts beteiligen. Der globale Aktienindex, der 23 Industrienationen abbildet, hat zum Beispiel über 40 Jahre hinweg, also ein Arbeitsleben, und darüber reden wir ja in der Rentenpolitik, eine jährliche Rendite von 8,4% erwirtschaftet, trotz Ölkrise, trotz Finanzkrise, trotz Corona-Krise. Das bekommen Sie auf keinem Tagesgeld- oder Festgeldkonto. Und Ihre Vorschläge, liebe CDU, die sind wirklich hanebüchen. Die einzigen Vorschläge, die ich hier konkret gehört habe, war die Erhöhung des Renteneintrittsalters. Wollen Sie die Dachdecker ernsthaft mit 70 Jahren noch aufs Gerüst schicken? Das ist ja fast schon fahrlässige Körperverletzung. Das wird mit uns als SPD nicht zu machen sein. Mit diesem Rentenpaket und diesem Generationenkapital schaffen wir die Basis für eine gute und sichere Rente. Vielen Dank.
Ich schließe die Aussprache. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlagen auf den Drucksachen 11.898, 12.611, 11.847 und 10.735 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Ich sehe keine anderen Überweisungsvorschläge. Dann verfahren wir wie vorgeschlagen. Ich rufe nun auf den Zusatzpunkt 9 sowie Tagesordnungspunkt 33a. Beratung des Antrags der